Heute, liebe Leute, ganz dem derzeitigen Motto, quer durch den Garten folgend, ein neues Thema. Der Garten selbst. Habe ich fast gleichzeitig in einem anderen Podcast etwas über meine Lieblingstierchen, den Hunden, erzählt, so habe ich seit längerem das entspannende Hobby des Gärtelns entdeckt. Für einen Noob wie mich nicht ganz einfach, Misserfolge sollten einen nicht unbedingt frustrieren, denn diese machen das Ganze nicht uninteressanter. Jedenfalls fängt wohl irgendwann jeder Mann jenseits des Zeitalters, in dem man sich die Hörner abstößt, wohl mit solch Zeugs an. Der Kelch ging auch an mir nicht vorüber. Vieles selbst ausprobierend machte es aber dann doch nötig, zumeist meine Frau des Öfteren fragen müssend, warum dies nicht wächst und jenes komisch aussieht. Nur der Fragende kommt eben weiter. Und so kam das Thema auf, wie denn mein Kräutergärtchen, in dem ich die Früchte des zuvor selbst gepflanzten Samens aussetzte, denn wohl im Folgejahr aussähe. Und just sind wir wieder in der Welt des Irrsinns, des Unsinns und des Unfassbaren. Vielleicht haben Sie auch schon mal Samen gekauft und darauf stand nicht nur einjährig, was ja eine ziemlich eindeutige Aussage ist, sondern auch der kryptische Begriff des F1-Hybriden. Und die sind so gut wie überall zu finden. Nach der Nachfrage am Küchentisch bemühte ich also dann auch das Internet und natürlich sind die Händler von Gärtnerzeugs, Samen und Co. den F1-Hybriden erklärend da äußerst positiv gestimmt. Das Zeug muss ja weg. Dann steht da zum Beispiel: Mit Genmanipulation haben F1-Hybride erst einmal nichts zu tun. Ansonsten würden wir in unserem Shop auch keine F1-Hybriden verkaufen, da wir nur traditionell gezüchtetes, ungebeiztes, das heißt unbehandeltes Saatgut verkaufen. F1-Hybriden sind also auch traditionell gezüchtet. Sie stammen jedoch aus der Kreuzung von zwei Sorten. Der Begriff F1 steht dabei für die erste Filialgeneration, also die erste Generation aus der Kreuzung der beiden Elternsorten. Durch die Kreuzung gelingt es Züchtern, Eigenschaften von beiden Eltern in einer Pflanze zu kombinieren und damit gewünschte Eigenschaften für den Anbau zu erzielen, die ohne Kreuzung nicht möglich wären. Zum Beispiel bestimmte Blütenfarben, Resistenzen, besonders große Früchte, zeitgleiche Reifung und so weiter. Hört sich toll an, oder? Und wer mag nicht Pflanzen, die ganz dolle toll leuchten und blüten und alle gleich aussehen? So richtig doll toll ordentlich. Erinnert irgendwie an die EU-Verordnungen seiner Zeit mit den Bananen und Gurken, die nicht mehr krumm sein durften. Viele fragten also, ob es sich um genmanipulierten Samen handele und darauf antwortet man zum Beispiel so: Mit Genmanipulation haben F1-Hybride erst einmal nichts zu tun. Ansonsten würden wir in unserem Shop auch keine F1-Hybriden verkaufen. Aha. Davon klar zu trennen sind sogenannte CMS-Hybriden, die im Labor durch die Verschmelzung artfremder Zellen und Zellkerne gebaut werden. Hier handelt es sich klar um einen Eingriff in die Biologie der Pflanze, weswegen CMS-Hybride auch gemäß Demeter-Richtlinien gar nicht verwendet werden dürfen. Auch wieder toll, oder? Der Kasus Knaxus des Ganzen findet sich dann irgendwie weiter unten. Gut, dass er sich überhaupt findet. Und dann steht dort: Prinzipiell ist F1-Saatgut nicht schlecht. Schlecht in Anführungszeichen übrigens, oder qualitativ anders als herkömmliche Sorten. Der größte Nachteil von F1-Hybriden ist, dass sie nicht samenfest sind und man dadurch nicht selber wieder Saatgut daraus gewinnen kann. Wenn man das versucht, wird man feststellen, dass in der zweiten Generation, sprich F2, also F wie Generation, sich die Eigenschaften komplett aufspalten. Es kommen also dann Pflanzen mit anderen Eigenschaften, Klammer auf, nicht mehr die gleiche Farbe, nicht mehr die gleiche Form, Klammer zu, dabei raus. Auf Deutsch heißt das, du musst jedes Jahr den Samen neu kaufen, denn nach der ersten Blüte und dem ersten Jahr erfolgt aus deiner Aussaat genau nichts mehr. Du kannst also den Samen deiner Aussaat nicht mehr nutzen. Es wird schlicht nichts Neues daraus, beziehungsweise eben nicht mehr das, was du seinerzeit kauftest und aussätest. Man muss sich das mal vorstellen. Man züchtet Samen, die die Eigenschaft haben, dass du deren Folgegeneration nicht mehr nutzen kannst und verkauft sie. Der Kunde bleibt für immer. Während wir uns also aufregen, ob jemand seinen Hund angeleint hat oder eine Maske auf dem Parkplatz nicht trug, geht eine ganze Industrie her und macht auch Landwirte armer Länder abhängig. Vor einigen Jahren las ich das Buch Cashkurs von Dirk Müller. In diesem erwähnte er ein Beispiel verschiedener Bauern aus Rumänien, was hier lediglich auch Beispielcharakter hat, denn das Spiel funktioniert auf der ganzen Welt, die seit Jahrhunderten von selbstgezüchtetem Samen lebten und sich ernährten und denen man, gönnerhaft natürlich, nun deutlich billiger und einfacher Samen verschiedener Agrokonzerne anbot. Leichter zu bekommen, leicht zu säen und ertragreich. Natürlich nutzte man dies. Im Zuge des EU-Beitritts wurden solche Aktionen möglich und säte aus. Doch dann merkte man, dass man ja den Samen erneut kaufen musste und nun ließ man die Preise steigen. Toll, was? Solche Machenschaften fallen dann nicht, so könnte man ja meinen, einem Staatsanwalt auf den Tisch. Weit gefehlt, es wird mal kritisiert, vielleicht mal durch die Medien gejagt und das war's dann. Nein, man muss sich das vorstellen, eine Welt, auf der aber Millionen, mittlerweile Milliarden, Menschen leben und die sich ernähren müssen, fällt unter das Diktat einiger Großkonzerne, die die Lebensgrundlage, nämlich das Essen, patentieren und Samen züchten, der immer wieder neu gekauft werden muss. Da dürfte das dauerhafte Überleben eines armen Landbauern selbst bei besten Kenntnissen nicht mehr möglich sein, zumindest dann nicht, wenn ihm mal das Geld ausgeht. Ein Risiko scheint das nicht zu haben für die Welt, die Menschen und die, die essen müssen, denn unsere Lieferketten funktionieren ja immer einwandfrei. Achtung, Ironie. Und gerade in Corona-Zeiten wurden uns die filigranen Verkettungen ja erst einmal bewusst. Außerdem kann auch sonst wie mal was hochgehen, aber was soll's, der schnöde Mammon hebt alles auf, wird schon gut gehen. Unsere Lebensgrundlage als genmanipuliertes Industrieprodukt, auch wenn wieder jemand sagt, ja, F1-Hybriden sind ja nicht genmanipuliert, ja dann meinetwegen, aber es hilft nicht darüber hinweg zu folgern, dass so bescheuert nur einer sein kann, der Mensch. Der sägt sich sogar auch den Ast ab, auf dem er selbst sitzt und von ihm futtert und braucht nicht mal eine Atombombe dafür. Denn wer hatte nicht in den letzten Jahren davon gehört, dass sogar Kleingärtner verklagt wurden, weil sie irgendwelche alten und seltenen Sorten von Äpfeln, Tomaten und allerlei anderen Gemüse- und Obstkrams selbst nachzüchteten und somit Patentrechte verletzten? Patentrechte auf Gewächse der Natur. Naja, zum völligen Beklopptsein des Menschen habe ich mich ja eben schon geäußert. Und was macht man? Ähnlich wie bei der Pharmaindustrie hofiert man diese Industriegrößen, wobei etwas ganz anderes angezeigt wäre. Das Abführen in Handschellen nebst anschließendem Werfens in ein Verlies und dem dummerweise eintretendem Vergessen, wo man denn den Schlüssel nun wieder hingelegt hat. Und weil man diesen Vögeln eben nicht Einhalt gebietet, wie es sich gehört, passiert dann Folgendes, wie auf reset.org zum Beispiel nachlesbar. Längst gewinnen Bauern nicht mehr Jahr für Jahr das Saatgut aus den eigenen Pflanzen, sondern beziehen es von Züchtern. Da einige wenige Agrarkonzerne, allen voran Monsanto, Syngenta und DuPont, den Saatgutmarkt dominieren, ist die Sortenvielfalt der Nutzpflanzen und die Unabhängigkeit der Bauern schon jetzt stark eingeschränkt. Die Folgen für Menschen und Umwelt sind fatal. Die Saatgutbranche ist heute so konzentriert wie noch nie. Die 10 größten Saatgutkonzerne machen 3/4 des kommerziellen Saatgutmarktes unter sich aus. Die 3 Big Player des Saatgutmarktes sind dabei Monsanto, DuPont und Syngenta. In ihren Händen sind rund 53% des Marktes. Das sind die Zahlen von 2009. Also schon eine Weilchen her und die dürften nicht gesunken sein. Noch markanter sind die Zahlen bei genetisch verändertem Saatgut. Laut Greenpeace hielt Monsanto 2009 einen Marktanteil von 90% des weltweit verkauften gentechnisch veränderten Saatguts. Na, wer redet denn da noch von Marktwirtschaft? Es gibt jedoch große regionale Unterschiede. Während die Landwirtschaft in den Industrieländern hauptsächlich mit kommerziellem Saatgut versorgt wird, ist sie in Entwicklungsländern noch, von bäuerlichem Nachbau und Austausch geprägt. In Indien liegt der Anteil von kommerziellem Saatgut in der Landwirtschaft bisher nur bei 30%, in Afrika aktuell unter 10%, was den Afrikanern wohl auch gut tut. Traditionelle Höfe funktionierten also nahezu geschlossene Systeme. Als nahezu geschlossene Systeme. Von der Ernte wurde ein Teil zurückbehalten, um erneut ausgesät zu werden. In einem ewigen Kreislauf. Heute ist das in den meisten Teilen der Erde anders. Tja, und dafür sorgt dann die Industrie. In der Folge bekommen wir noch ärmere Bauern in ohnehin schon armen Staaten, die das teurer werdende Saatgut nicht kaufen können. Die Privatisierung des Essens eben. Ach, was ist das für ein Heil? Und dann können wir ja schließlich noch den Hilfsorganisationen was spenden, damit wir was zu den verhungernden Kindern senden können an Milchpulver und anderem Gedöns. Wir sind halt menschlich, während angeblich ein Corona-Toter ein Toter zu viel ist. Ihr wisst, was ich meine. So berichtete der Deutschlandfunk im vergessenen Jahr 2016: Gefährliche Sortenarmut, teure Abhängigkeit. Wer wissen will, warum sich Monsanto und Co. Pflanzensorten patentieren lassen, die es schon seit Menschengedenken gab, der ist mit der Streitschrift Das Saatgut von Anja Banzhaf sehr gut bedient. Nach der Lektüre dieser grünen Protestanleitung wird aus der Dachbegrünung eine schmackhaft politische Haltung. Konzerne kaufen sich in verschiedene Bereiche entlang der Saatgut-Wertschöpfungskette ein. Insbesondere die Verquickung zwischen Chemie- und Saatgutkonzernen hat sich für diese als äußerst fruchtbar erwiesen. 5 der 6 größten Pestizidhersteller gehören heute zugleich zu den 10 größten Saatgutkonzernen. Saatgut, also Weizenkörner oder Erbsensamen, werden noch gar nicht so lange verkauft und gehandelt, denn die längste Zeit in der Geschichte des Ackerbaus haben Bauern und Gärtnerinnen ihre Kulturpflanzen selbst vermehrt. Jede Pflanze erzeugt freiwillig unzählige Nachkommen. Schwierig, aus diesem natürlichen Überfluss ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Jeder Bauer behielt einen Teil von seiner Ernte zurück und säte ihn in der nächsten Saison wieder aus. Mit dem Verkauf von Saatgut war also kaum Geld zu machen, bis die frühen Genetiker die Hybridzüchtung auf den Markt brachten. Wer die biologischen Prinzipien hinter dieser Zuchtform begreifen will, lese in dem gleichnamigen Kapitel nach. Die Autorin liefert vertiefendes Fachwissen in Kästchen, optisch ansprechenden Grafiken oder zusätzlichen Kapiteln. Diese wissenschaftlichen Exkurse sind allgemein verständlich und dennoch präzise formuliert. Gelingt viel zu selten, hier aber sehr gut. Und was schon noch schöner ist, wer keine Zeit für einen Fachexkurs hat, versteht das nächste Kapitel trotzdem. Das biologische Werkzeug zur Verknappung von Saatgut ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts die Hybridzüchtung. Hybrid-Saatgut ist nicht verlässlich vermehrbar und bringt Bäuerinnen und Gärtner dazu, jedes Jahr neues Saatgut zu kaufen. Dies auf Seite 52 der oben genannten Autorin zu finden. Als rechtliches Werkzeug bestimmen seit den 1930ern geistige Eigentumsrechte auf Sorten, dass Bäuerinnen das einmal gekaufte Saatgut einer geschützten Sorte entweder gar nicht oder nur gegen Zahlung einer Nachbaugebühr wieder aussäen dürfen. Mit der Gentechnik werden ab 1970 beide Werkzeuge zusammengeführt, mit dem Ergebnis, dass Agrarkonzerne das genmanipulierte Saatgut, das darauf abgestimmte Pestizid, lustig, oder? Und den Dünger herstellen und als Gesamtpaket verkaufen. Toll, was? Also nun guten Appetit und viel Spaß beim Gärteln mit deinen F1-Hybriden und dem ganzen anderen Zeugs. Wenn du dich allerdings autark machen willst, wird's im Folgejahr schwierig. Worüber regte sich Gretchen Greta eigentlich noch auf? Ach ja, das Klima. Naja, auch wenn der ein oder andere dem vielleicht nachvollziehbar durchaus etwas abgewinnen kann, sollte man vielleicht die Blicke auf tatsächlich auch anderes und Abänderbares wenden und dorthin, wo der Mensch es schaffen könnte, sich selbst deutlich schneller abzuschaffen.